Think Tax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
Nichts wegen der Steuer, aber auch nichts gegen die Steuer.
Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher: der Tod und die Steuer.
Steuern sind zwar nicht alles, aber ohne Steuern ist alles nichts.
Willkommen zu einer neuen Folge Think Tax. Mein Name ist Patrick Schultes und ich bin heute im Studio mit Florian Mack. Hi Florian.
Hi Patrick, grüß dich.
Wir haben einen interessanten Fall, das ist der bekannte Asset Deal und das wollen wir einmal ganz im Detail aufbohren. Wir haben einen Mandanten, der baut Aufzüge bei Privathäusern. Gerade wenn Kunden älter werden und höhere Geschosse bewohnen, schlagen sie bei unserem Mandanten auf und der hat ganz clevere Wege entwickelt, wie er diese Aufzüge außen am Haus nachträglich anbringt. Unser Mandant möchte sein Unternehmen jetzt verkaufen. Er ist in einer Kapitalgesellschaft organisiert. Wie das Ganze abläuft, wollen wir jetzt einmal im Detail besprechen. Wie muss man sich das praktisch vorstellen, Florian? Wie läuft so ein Asset-Deal eigentlich ab?
Ja, also wir haben natürlich verschiedene Phasen, die man durchlaufen muss. Also beginnt mit der Gestaltung und Prüfung der Angebotsunterlagen. Es gibt eine Planung dieser Transaktion, eine Due Diligence, also Unternehmensbewertung, Kaufpreisermittlung. Das sind so zwei zentrale Stichwörter. Und wir haben uns jetzt so ein bisschen auf den Asset-Deal eingeschossen, sage ich jetzt mal. Ich möchte da vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, weil es gibt ja diese Differenzierung zwischen Asset und Share-Deal. Vielleicht noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist es im Endeffekt so, dass bei dem Share-Deal ja die Anteile an der Zielgesellschaft quasi übernommen werden, also eine Identität des Rechtsträgers, die geändert wird. Und beim Asset Deal verkaufen wir quasi die einzelnen Wirtschaftsgüter, das schauen wir uns jetzt gleich im Folgenden nochmal an, aktiver wie passiver. Und die Vertragsverhältnisse gehen eben nicht automatisch auf den Erwerber über. Also wir haben diese verschiedenen Phasen in diesem Prozess und kommen dann irgendwann halt auf diese Frage, naja, was für eine Transaktionsform mache ich? Also ich habe die Unterlagen auf dem Tisch, ich habe mir das alles angeschaut und dann stellt sich eben die Frage, Share oder Asset Deal. Da gibt es dann haftungsrechtliche, vertragstechnische, aber eben auch, und das beleuchten wir heute dann auch, steuerrechtliche Überlegungen, die da maßgebend sind. Und Patrick, du übernimmst jetzt mal den ersten Teil, wo es nämlich dann um die rechtlichen Fragen geht.
Genau. Wir befassen uns mal mit den Punkten, die normalerweise so in einem Asset-Deal behandelt werden und die da auch aufkommen. Zunächst mal vorab zur Form. Der Asset-Deal ist grundsätzlich formfrei, es sei denn, wir übertragen Grundstücke, GmbH-Geschäftsanteile als Assets oder das Unternehmen stellt das ganze Vermögen dar, was übertragen wird. Aber ansonsten ist der Asset-Deal formfrei, das kann auch ganz interessant sein. Dann werden normalerweise die Vermögensgegenstände einzeln übertragen. Und jetzt ist es genau so, wie du schon gesagt hast, Florian. Der Erwerber kann auswählen, welche Wertgegenstände er haben möchte und welche er lieber im Unternehmen zurücklassen möchte. Er kann also ein sogenanntes Cherrypicking betreiben, was er denn tatsächlich übernehmen möchte.
Also ich kretsch mal rein, was ist da vielleicht der Vor- oder Nachteil? Warum hat das einen Vorteil, dass ich sage, ich lasse manche Gegenstände vielleicht draußen?
Das ist häufig dann gerade der Fall, wenn bestimmte Risiken wie Verbindlichkeiten oder Umwelt- oder Steuerrisiken oder auch ganze Geschäftsbereiche nicht mit übernommen werden sollen. Das ist dann auch einer der Hauptgründe, die dann manchmal für den Asset-Deal sprechen können. Das ist jetzt natürlich auf der einen Seite sehr interessant, aber auf der anderen Seite bringt es auch eine ganz schöne Komplexität mit sich, denn es gilt der sogenannte sachenrechtliche Bestimmtheitsgrundsatz. Wir müssen im Kaufvertrag jeden Vermögensgegenstand, der übertragen wird, genau bezeichnen. Es reicht nicht zu sagen, wir übertragen 100 der 1000 Autos zum Beispiel, sondern man muss wirklich alles genau bezeichnen. Daher bietet es sich an, mit ausführlichen Anlagen zu arbeiten. Dort kann man zum Beispiel die Bilanzen oder Inventarverzeichnisse einkopieren und auch auf diese zurückgreifen. Daher ist es tatsächlich beim Asset Deal so, dass die ersten Bestimmungen, also die Bezeichnung der Vermögensgegenstände, die jetzt letztendlich übertragen werden sollen oder auch die Vermögensgegenstände, die gerade nicht übertragen werden sollen, den größten Platz einnehmen. Beim Share Deal ist es ja so, dass häufig die Garantien sehr viel Platz einnehmen, auch in den Verhandlungsrunden. Beim Asset Deal sind es aber eigentlich die Anlagen.
Jetzt ist ja so, du hast ja manche Gegenstände, die jetzt nicht von einer Bilanzierungspflicht erfasst sind, Stichwort hier geringwertige Wirtschaftsgüter. Also ich muss schon aufpassen, dass ich hier auch alle Wirtschaftsgüter, Vermögensgegenstände anspreche, die mit übertragen werden sollen.
Genau so ist es. Das ist ein guter Punkt. Die Bezugnahme auf Bilanzen oder Inventarverzeichnisse hat natürlich auch die Gefahr, dass man etwas vergisst. Also da muss man ganz genau aufpassen. Letztendlich ist es dann tatsächlich so, dass man eben auf die Bilanz, auf Inventarlisten, abgesichert durch bestimmte Anmerkungen seitens Käufer und Verkäufer zurückgreift und dann noch sogenannte Catch-all-Klauseln einfügt. Was man ebenfalls nicht vergessen darf, sind die immateriellen Vermögensgegenstände. Und das war bei uns im Fall ja jetzt auch tatsächlich interessant. Auch da sollte man eine ausdrückliche Regelung im Vertrag treffen.
Dann stellt sich natürlich auch die Frage, wenn du die einzelnen Gegenstände hast, wie ist es mit Verträgen oder auf der Passivseite dann Verbindlichkeiten?
Ja, auch das sollte man immer ausdrücklich regeln, wie mit den bestehenden Vertragsbeziehungen umgegangen werden soll. Auch hier sollte man jetzt nichts vergessen. Man muss regeln, was mit den Mietverträgen passiert, was mit den Versicherungen passiert. Man muss an bestimmte Lieferantenverträge denken. Also auch da besteht die Gefahr, dass man im ersten Zugriff ein bisschen was vergisst. Aber jetzt ist es auch so, man kann natürlich Vertragsverhältnisse nicht einfach so übertragen, sondern man braucht auch immer die Zustimmung der Vertragspartner. Was passiert jetzt, wenn die Zustimmung gar nicht erfolgt? Dann arbeitet man mit einer sogenannten Freistellungsvereinbarung im Innenverhältnis. Der Käufer wird also so gestellt, als hätte die Zustimmung stattgefunden. Aber gerade bei Unternehmen, wie zum Beispiel Telekommunikationsunternehmen, wenn man sich das mal so vorstellt, die haben eine Vielzahl von Verträgen mit Dritten, insbesondere mit Lieferanten oder Kunden, und dann kann das einem Asset-Deal auch im Wege stehen.
Ja, und wenn wir dann abschließend noch im juristischen Bereich auf die Arbeitnehmer, auch ein wichtiges Asset eben schauen, ja, ich sag mal, was eine prominente Vorschrift ist, ja der 613a WGB, wo es dann um den Übergang der Arbeitsverhältnisse geht. Hast du da denn noch einen Tipp für unsere Zuhörer?
Ja, das ist genau der richtige Punkt, den du schon ansprichst. Gerade heute erleben wir es immer häufiger, dass beim Asset Deal eigentlich hauptsächlich die Mitarbeiter im Fokus stehen. Wir kennen das ja, Fachkräftemangel, und deswegen ist es manchmal sogar so, dass gerade beabsichtigt ist, dass eben nur die Arbeitnehmer übergehen sollen mit ein paar weiteren Vermögensgegenständen möglicherweise noch. Also das ist der springende Punkt. Und da müssen wir immer schauen, ob wir einen Betriebsübergang haben. Wenn das der Fall ist, dann gehen die Arbeitsverhältnisse zwingend auf den Erwerber über. Die Arbeitnehmer können dann widersprechen. Grundsätzlich tritt der Käufer dann in alle Rechte und Pflichten des Verkäufers hinsichtlich der Arbeitsverhältnisse ein. Also da muss man natürlich auch als Käufer immer genau schauen, in was für Verträge man da eigentlich reingerät. Das sollte man also vorher ausführlich prüfen.
Gibt es denn noch weitere Regelungen darüber hinaus, die wichtig sind zu beachten, gerade vor dem Hintergrund der Haftung?
Ja, genau. Man kann noch Garantien eben einbauen und auch Haftungsmechanismen für den Käufer. Auch eine ganz häufige Klausel ist noch, dass der Geschäftsbetrieb erstmal so fortgeführt werden soll, wie das gerade der Fall ist, wenn erst das Übertragungsdatum in der Zukunft besteht. Und auch sonst gibt es noch die üblichen Regelungen zum Eigentums- und Besitzübergang. Dann leiten wir schon mal auf die steuerliche Seite über. Was müssen wir denn hier beachten, Florian?
Ja, vielen Dank. Also vorab, wir müssen uns natürlich immer anschauen, welcher Gesellschaftsform wir jetzt sind. Wir haben ja eingangs erwähnt, wir schauen uns an Kapitalgesellschaft, da gibt es natürlich dann verschiedene Anteilseigner, die wiederum auch natürliche Personen, Personengesellschaften oder auch Kapitalgesellschaften sein können. Also das ist so ein bisschen die Ausgangslage. Und steuerlichen ist es ähnlich wie dann auch im rechtlichen Bereich, dass ich halt das Thema Haftung einfach auch irgendwie in den Griff bekommen muss. Und da gibt es diese prominente Vorschrift in der Abgabenordnung, das ist der Paragraph 75, der sagt, dass eben die Haftung des Betriebsübernehmers für rückständige Steuer eintritt. Das heißt, Steuern, die in der Zeit vor dem Verkauf entstanden sind. Das ist eine zwingende gesetzliche Norm. Das heißt, ich habe hier keine Möglichkeit, das Ganze auszuschließen. Das wäre nämlich dann gegenüber dem Finanzamt unwirksam. Was aber jetzt hier der Gesetzgeber dann normiert, ist eine Begrenzung, und zwar einmal hinsichtlich der Art, und zwar geht es um Betriebssteuern, und auch hinsichtlich der Zeit. Also es ist nicht so, dass man jetzt noch irgendwie 10 Jahre dann da sich angreifbar macht, sondern es ist so, dass das zeitlich begrenzt auf Steuern, die seit Beginn des letzten vor der Übereignung des betriebsliegenden Kalenderjahres entstanden sind. Praxistipp natürlich auch Thema Due Diligence. Man sollte natürlich schauen, vor Vertragsabschluss wurden die Vorauszahlungen, insbesondere im Bereich der Umsatzsteuer und Gewerbesteuer, nachweislich gezahlt. Natürlich ist das kein Schutz vor einer späteren Betriebsprüfung. Aber Betriebsprüfung ist immer so ein Thema, wo man halt dann auch gerne nochmal Sachen aufgreift, die schon verwirklicht sind. Also hier kann man höchstens über eine Hinterlegung von Sicherheiten nachdenken, um eine potenzielle Steuerzahlung dann entsprechend verhindern zu können.
Was wir jetzt in letzter Zeit noch häufig hatten, war auch das Thema Corona-Hilfen. Wie sieht es denn eigentlich damit aus?
Ja, in der Tat ist das ein Thema, was wir auch im Mandantenstamm ja bemerkt haben. Einige Unternehmen, die eben massive Umsatzverluste verzeichnen haben, haben eben Corona-Hilfen beantragt. Und jetzt gibt es, ohne ins Detail einzusteigen, die Notwendigkeit, eine Schlussabrechnung zu stellen mit dem Ergebnis, ich muss gegebenenfalls wieder was zurückzahlen. Und da ist es so, dass man grundsätzlich sagen kann, dass der Erwerber dafür haften muss, wenn der Verkauf vor Durchführung der Schlussabrechnung stattfindet. Heißt im Umkehrschluss, man sollte darauf achten, im Zusammenhang mit Corona-Hilfen, dass erst die Schlussabrechnung erstellt wird, ja, und dann gibt es irgendeinen Rückforderungsbescheid, dass Hilfen zurückzuzahlen sind. Alles fein, aber wie gesagt, der sollte halt vorliegen, weil sonst holt man sich hier mitunter noch irgendwelche Haftungsrisiken auf der steuerlichen Ebene ins Haus.
Vielen Dank, dann schauen wir uns doch nochmal die Besteuerungskonsequenzen an.
Ja, und da gibt es, muss man erstmal differenzieren, es gibt nämlich verschiedene Unterschiede. Innerhalb dieser Kapitalgesellschaft verkaufen wir ja jetzt quasi einzelne Wirtschaftsgüter. Und die sind ganz normal regulär, also diese Aufdeckung der stillen Reserven, ganz normal Körperschaftsteuer und Gewerbesteuerpflicht. Das heißt, wir haben durch den Verkauf eine Steuerbelastung von 30%, die in der Regel, ohne dass wir jetzt auf den Share Deal eingehen, doch höher ist. Also vielleicht beim Share Deal, wenn ich die Anteile verkaufe und ich bin eine Kapitalgesellschaft, die da als Anteilseigner mitspielt, dann ist das grundsätzlich nach 8b ja auch steuerbefreit, beziehungsweise habe 5% dann, die eben zu versteuern sind. Also das ist so ein Unterschied. Und auf die Gesellschafterebene wollen wir jetzt gar nicht so eingehen, weil das ja immer abhängig davon ist, was habe ich für Gesellschaft. Also bei der Kapitalgesellschaft, die beteiligt ist, kann ich vielleicht diese Gewinne, die innerhalb der Kapitalgesellschaft durch den Verkauf der Assets generiert wurden, kann ich dann ausschütten. Die werden dann nach 8b steuerfrei. Wenn ich jetzt aber beispielsweise eine natürliche Person habe, ist natürlich immer bei der Kapitalgesellschaft so, dass ich diese zwei Bereiche mir anschauen muss. Einmal innerhalb der Gesellschaft, da haben wir hier gesagt, diese 30%, und dann muss ich das ganze Jahr auch noch gegebenenfalls aus der Gesellschaft ausschütten, und dann kommt bei einer natürlichen Person als Anteilseigner dann in der Regel auch noch die Kapitalertragssteuer dazu, das sogenannte Teileinkünfteverfahren. Aber innerhalb dieser Gesellschaft haben wir quasi eine Steuerbelastung von 30%. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ist jetzt dieser Asset Deal steuerlich unattraktiv? Da muss man jetzt nochmal ein bisschen differenzieren. Wenn wir jetzt einmal auf die Ebene des Käufers springen, dann ist das so, der zahlt ja einen Kaufpreis, und dieser Kaufpreis liegt in der Regel ja, wenn man das verteilt auf die einzelnen Wirtschaftsgüter, über dem Buchwert. Ich habe also einen sogenannten Step-up, das heißt, der Käufer kann diesen gezahlten Kaufpreis auf die einzelnen Wirtschaftsgüter verteilen, stockt damit auf und hat ein steuermindernes Abschreibungsvolumen dadurch generiert. Das ist natürlich ein Vorteil für den Käufer.
Das ist spannend, vielen Dank. Und das war ja auch in unserem Fall auch ein maßgeblicher Punkt. Das heißt, wenn wir nochmal zusammenfassen, der Share Deal ist wahrscheinlich die üblichere Transaktionsform als Standard-Unternehmenskauf. Der Asset Deal kann für besondere Fallgestaltungen durchaus interessant sein, auch wenn er in gewisser Weise aufwendiger ist. Der Share Deal kann in gewisser Weise hingegen risikoreicher sein, denn da rückt der Käufer natürlich in die Position der Unternehmensfortführung ein. Ja, das war's zum Thema Asset Deal. Wir haben, glaube ich, viele Punkte abgedeckt. Vielen Dank, Florian, für deine interessanten Ausführungen.
Ja, ich danke dir, Patrick. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.